schöne Studie, die gezeigt hat, die Leute, die unbedingt so aufschreien und definitiv, ja, ich will Führungskräfte und gib mir Macht und so weiter, sind gar nicht die besseren Führungskräfte, sondern oft sind es die, die eher in der zweiten Reihe stehen, die sich gar nicht so sehr trauen. Und wenn sie nicht wissen, mit wem sie geredet haben, dann schneidet die KI eigentlich fast immer besser ab. Die wird als empathischer wahrgenommen, der Ratschlag wird als besser wahrgenommen, die Leute sind motivierter, das auch wirklich umzusetzen. Das heißt, das ist eigentlich das, wo er das Narrativ immer wäre, oh, das bleibt bei Menschen. Wenn wir die Daten angucken, naja, die KI kann's. Wo ich dachte, wow, was Führungskräfte auch echt alles durchmachen müssen zum Teil.
Magst du mal ein Beispiel teilen? Völlig anonym natürlich.
Von so diesen Mitarbeitenden, die sich gegen dich auflehnen. Also die wirklich aktiv lästern, dann aktiv anderen falsche Informationen über dich erzählen und am Ende damit eigentlich wollen, dass du rausfliegst.
Führung ist komplexer, als wir oft denken. Doch worauf kommt es bei guter Führung wirklich an? Und welchen Anteil haben daran nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeitende? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Zu Gast ist heute Professor Dr. Fabiola Gerpott. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Professorin und Leiterin des Lehrstuhls für Personalführung an der WAU Otto Beisheim School of Management und wurde 2025 als einer der 40 führenden HR-Köpfe ausgezeichnet. Wir sprechen darüber, was gute Führung heute wirklich ausmacht, welche strukturellen Voraussetzungen es braucht, warum Mitarbeitende Führung aktiv mitgestalten und welche Rolle KI künftig in der Führung spielen wird. Es ist ein Gespräch über Leadership jenseits von Mythen und darüber, wie bessere Zusammenarbeit wirklich gelingen kann. Hier kommt Professor Dr. Fabiola Gerpott.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Fabiola, schön hier in Düsseldorf zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dich auf unserem Campus willkommen zu heißen.
Du warst vor kurzem beruflich noch in Australien. Ich gucke so raus, hier regnet es, es ist kalt. Vermisst du die Sonne? Vermisst du den Strand?
Auf jeden Fall, aber die guten News sind, in 2 Wochen fliege ich schon wieder nach Australien.
Aber wieder beruflich oder diesmal privat?
Ja, 2 Monate an die Uni in Melbourne.
Und wie viel Privatfreizeit hat man vor Ort? Oder ist es
ich arbeite natürlich immer. Nein, das ist tatsächlich, finde ich, auch was als Forscherin schwer zu managen ist, dass man ja irgendwie sich in einen kreativen Modus bekommen muss. Und wenn man immer nur da drin in seinem Büro rumsitzt, 10 Stunden auf dem Bildschirm schaut, dann passiert das natürlich nicht von selbst. Das heißt, ich lese total gern dieses kleine Büchlein. Mein kreatives Pensum finde ich unter der Dusche oder irgendwie so heißt das. Und ich finde das so faszinierend, wie wirklich jeder, der irgendwie so Wissenschaftsarbeiter ist oder überhaupt mit Wissen jongliert, wie unterschiedliche Routinen die Menschen haben, um das für sich zu finden. Und das werde ich in Australien dann auch für mich finden.
Du könntest eigentlich super gut dein Statussymbol mitnehmen. Das würde super gut nach Australien passen, nämlich dein Rennrad. Das hast du selbst über dich gesagt. Bei so Statussymbolen ist es ja oft so, dass man einen bestimmten Lebensstil ausdrücken möchte. Welchen Lebensstil willst du denn oder was willst du ausdrücken mit deinem Rennrad als Statussymbol?
Auf jeden Fall in Bewegung, würde ich sagen.
Noch irgendwas anderes oder?
Ich glaube, das ist wirklich der Hauptpunkt, also dieses in Bewegung bleiben und natürlich auch irgendwie Freiheit. Das ist ja auch, so ein Rennrad steht für mich auch für einfach, man kann einfach losfahren, dahin fahren, wo man will und sich ganz frei bewegen, ist nicht irgendwie auf die Bahn angewiesen, sondern hat es selber im Griff.
Das stimmt. Und ihr habt ja auch, oder du hast sehr stark zu Statussymbolen geforscht und ihr konntet zeigen, dass der Job immer zunehmend wichtiger wird für die Menschen, also als Statussymbol. Konkret in eurer Umfrage waren es 20%. Siehst du diese Entwicklung eher problematisch, weil wir uns dann jetzt immer mehr über die Leistung definieren? Oder siehst du da eher sogar eine Chance drin, weil Menschen eben mehr Sinn in ihrer Arbeit finden wollen?
Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich von dieser Sichtweise noch gar nicht drüber nachgedacht, ob es jetzt gut oder schlecht ist, weil man als Wissenschaftlerin natürlich sowieso eigentlich immer denke, es kommt drauf an. Natürlich, das ist die Standardantwort. Weil es kann eine große Chance sein, wenn Menschen das verstehen im Sinne von, okay, ich möchte auch wirklich was finden, mit dem ich mich identifizieren kann. Was für mich vielleicht bedeutet, eine gute Balance zu finden zwischen wie viel arbeite ich, wie viel habe ich Freizeit. Dann würde ich sagen, dann ist es ja super, wenn man das dann auch wirklich als Statussymbol für sich so sehen kann. Wenn es aber bedeutet, ich nehme einen Beruf nur, weil der irgendwie nach außen toll aussieht, also ich will irgendwie Investmentbanker werden, weil das gibt mir irgendwie das Gefühl, das gehöre ich zu einer Statusgruppe, dann natürlich hat man eher eine große Gefahr, dass man nach ein paar Jahren merkt, okay, das war es vielleicht doch irgendwie nicht so ganz.
Okay, das heißt, du willst dich nicht festlegen.
Natürlich nicht.
Vielleicht schaffen wir es bei den anderen Fragen noch. Dir ist Evidenz in der Arbeitswelt genauso wichtig wie mir. Und ich habe mich gefragt, welchen Mythos kannst du in der Arbeitswelt nicht mehr hören, der sich aber hartnäckig hält, obwohl die Wissenschaft genau das Gegenteil beweist? Gibt es da so einen Mythos, wo du sagst, Leute, die Wissenschaft sagt es doch genau andersherum?
Einen. Wir haben ja unser Bust-Up-Format, in dem wir immer sehr viele auseinandernehmen. Und tatsächlich ist mein Favorit gleich am Anfang, wo man eigentlich ins Unternehmen reinkommt, dann werden auch Persönlichkeitstests gemacht. Und dann gibt's irgendwie den MBTI oder irgendwelche anderen, welche 5 Buchstaben oder 10 Zahlen man jetzt ist. Und da muss man sagen, da wird leider sehr viel Humbug betrieben. Wir wissen eigentlich aus der Forschung so klar, es gibt die Big Five, das sind irgendwie die Persönlichkeitsmerkmale, die sind etabliert. Es gibt vielleicht noch so ein bisschen Diskussion, ob es einen 6. gibt, aber das war's dann auch. Und da werden aber so viele von diesen anderen Persönlichkeitstests genommen, die einfach nicht valide sind, womit wir nichts vorhersagen können. Und die Menschen stellen sich irgendwelche bunten Steine auf den Tisch und sagen, ich bin jetzt blau, sprich vorsichtig mit mir. Das tut mir im Herzen weh.
Also willst du mit deinem Pullover, für die, die nur uns zuhören, du hast einen blauen Pullover an, willst du nichts über deine Persönlichkeit halt?
Heute leider nein. Also man kann da rein interpretieren, was man möchte. Da lasse ich jedem die Freiheit, aber das ist wirklich Blödsinn.
Okay, aber das heißt, wir können mal festhalten, dass diese ganzen Persönlichkeitsprofile, ob du jetzt rot, blau oder andere, die Führungskräfte oder HR oft machen wollen, wissenschaftlich ist das überhaupt gar nicht fundiert.
Ja. Also ein großes Problem ist zum Beispiel die sogenannte Retest-Reliabilität. Also wenn ich den Test nochmal mache, kommt überhaupt dasselbe raus. Da sieht man schon mal als erstes, ist oft problematisch. Was ich noch aber prägnanter finde, ist, mit so einem Test will man ja eigentlich was vorhersagen. Ich weiß nicht, welchen Beruf wähle ich oder werde ich erfolgreich sein in einer bestimmten Rolle. Und wenn man sich diese sogenannte prädiktive Validität anguckt, dann ist die halt null. Also ich könnte auch eine Münze werfen oder ich sehe, du bist der blaue Stein. Es hätte die gleiche Vorhersagekraft, ob du jetzt eine gute Führungskraft wirst, ja oder nein. Es wird aber so getan, als wäre das anders. Und das finde ich problematisch.
Aber hängt das damit zusammen, weil Menschen einfach gerne Menschen in Schubladen stecken und das so ein bisschen, oder warum wird HR oder generell Unternehmen, warum machen die das noch? Also da wird ja auch viel Geld ausgegeben für. Ja. Warum machen die das dann?
Ich würde sagen, das sind mindestens 3 Sachen. Das erste ist klar, dieses Schubladendenken, das machen wir gern. Das zweite ist aber auch oft einfach fehlendes Wissen. Und dann, das hängt mit dem dritten ein bisschen zusammen, die Unternehmen verkaufen das ja sehr gut. Und wir Wissenschaftler, muss man auch sagen, verkaufen das nicht immer so gut. Unsere Tests sind irgendwie unsexy, da bekommst du nachher dann nicht so ein tolles Profil, sondern das ist irgendwie total kompliziert, 1000 Zahlen. Und dir wird gesagt, oh, du bist wie der Medium, aber die Standardabweichung. Und man sitzt davor und denkt sich und denkt, was wollen sie? Also das heißt, man muss sagen, da ist natürlich der Vorteil der Unternehmen, dass sie es sehr gut verkaufen und dann zum Teil auf mangelndes Evidenzwissen treffen. Das, was der Nachteil der Wissenschaftler ist, dass wir tatsächlich nicht immer gut sind, unsere Forschungsergebnisse auch so rüberzubringen, dass man das dann einfach verstehen kann.
Aber dafür bist du ja da. Du trägst ja dazu bei, dass die Wissenschaft besser kommuniziert wird oder die Ergebnisse und die Erkenntnisse. Und da wollen wir heute ja mal ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen ja über Führung in der Arbeitswelt konkret sprechen. Was macht dir aktuell, wenn wir uns so die Führung in der Arbeitswelt anschauen, was macht dir aktuell am meisten Sorgen? Und dann meine Anschlussfrage, gibt es denn auch etwas, was dir Hoffnung macht?
Oh, am meisten Sorgen. Das ist immer schwierig, sich jetzt hier auf das größte Ding festzulegen. Aber ich würde sagen, ein Trend, den man sieht, ist diese ganze Diskussion um Performance-Kultur und auch um Diversity. Das waren so die 2 großen Ströme, die man ja viel wahrgenommen hat. Diversität eher so im letzten Jahr, als das durch Trump auch sehr aktuell wurde. Performance jetzt mehr. Diese Idee, müssen wir mehr Performance-Kultur reinbringen? Sind die Deutschen irgendwie zu faul? Und dann werden da auch irgendwelche angeblichen Studien herangezogen, wo, weiß ich nicht, 1000 Leute gefragt werden und dann tut man so, als ist das eine Studie. Und das finde ich sehr schade, weil wir eigentlich doch viele Errungenschaften da auch schon hatten und in der Führungsforschung aber auch sehen, dass es eigentlich immer diesen Trend gibt, wenn es irgendwie komplex wird, wenn die Welt schwieriger wird, dann rufen die Leute wieder mehr nach so autoritären Führungskräften, die dir irgendwie klare Ansagen machen, ein bisschen dominant durch die, wie so ein Elefant durch den Porzellanladen stolpern. Das wird tatsächlich auch wieder mehr gewollt in so Zeiten oder danach sehen sich die Leute auch ein bisschen in unsicheren Zeiten. Gleichzeitig ist das aber natürlich nicht unbedingt auch der effektivste Führungsstil. Mhm. Dieser Wunsch ist ja verständlich. Es ist alles unsicher, dann kommt jemand und sagt mir klar, was richtig und falsch ist. Ich meine, so funktionieren ja auch ganz viele Influencer oder Coaches und eben auch Führungskräfte. Dass man das möchte, ist klar. Aber dass wir damit eigentlich oft zerstören, dass ja eine Kultur aufgebaut wurde, in der psychologische Sicherheit irgendwie mal mehr mitgedacht wurde, indem man darüber nachgedacht hat, müssen wir Arbeit vielleicht auch so verteilen, dass sie langfristig so durchgehalten werden kann. Das gerät wieder so ein bisschen in den Hintergrund, habe ich im Gefühl. Und das, finde ich, ist eine Gefahr, dass wir das verlieren.
Dass wir uns dann zu sehr wieder an den Führungskräften orientieren, die durch Macht und durch klare Ansagen und nicht mehr durch Empowerment der Mitarbeitenden quasi führen.
Ja, genau. Okay. Und das fände ich einen Verlust, weil der Wunsch ist verständlich. Aber mit diesem Wissen könnte ich mir ja auch als empowernde Führungskraft denken, ja, okay, die Zeiten sind gerade schwierig. Ich verstehe, die Leute möchten jetzt mehr Ansagen von mir. Also auch wenn das nicht ganz mein Naturell ist, mache ich das jetzt mehr. Trotzdem bleibe ich meinem empowernden Führungsstil treu. Mhm. Anstatt diese Person abzusägen und jemand dahin zu setzen, der wirklich nur noch einfach Ansagen macht.
Okay, das macht dir am meisten Sorgen. Und gibt es aber auch irgendwas, was dir Hoffnung macht?
Ich setze große Hoffnung in das Thema KI. Denn wir haben viele, muss man auch ehrlich so sagen, Führungskräfte, die jetzt vielleicht eher fachlich gut waren, aber jetzt nicht die besten Führungskräfte sind. Und ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz machen sich viele Sorgen, dass dann Jobs ersetzt werden. Man muss aber auch sagen, demografischer Wandel und Fachkräftemangel ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn an der einen oder anderen Stelle KI unterstützen kann. Ich sehe schon viele tolle Ideen, die Führungskräfte haben, wie sie jetzt erstmal so ganz hands-on künstliche Intelligenz zum Beispiel als Coach für sich nutzen können, um besser zu führen. Aber langfristig natürlich auch in, überhaupt so, um Führung in Unternehmen besser zu machen.
Welche Auswirkungen hat denn KI auf Führung? Was nimmst du wahr?
Was ich erstmal merke, ist klar, es gibt so diesen Unterschied zwischen was dürfen Menschen und Unternehmen und was tun sie. Also dieses Thema Bring Your Own AI ist ein großes, weil natürlich Datenschutzbedenken total berechtigt sind, aber oft dazu führen, dass Unternehmen lange brauchen, bis sie wirklich KI-Tools einführen können und jeder aber auf seinem Handy eben schnell ChatGPT fragen kann. Was natürlich die Realität ist, dass das viele tun. Also das ist erstmal so ein erster Trend, den man sieht. Und der zweite ist, klar, es gibt auch ganz viele Ideen, wie KI-Führung langfristig ersetzen wird oder auch wirklich Führungsaufgaben übernimmt. Da sind wir aber ja heute noch nicht. Mhm. Wenn man heute Führungskräfte anguckt, die irgendwie schon künstliche Intelligenz benutzen, dann benutzen sie es zum einen, um irgendwie ihre eigenen Workflows zu optimieren oder sie überlegen, wie kann es in die Geschäftsmodelle rein. Oder, und das finde ich als drittes Anwendungsfeld ganz schön, ist es als wirklich so als Coach zu benutzen, wenn ich ein Mitarbeitergespräch führen muss, das vorher schon mal mit einer KI zu üben. Mhm.
Aber da kommen wir ja, dieses dritte Gebiet ist ja oft, was Mitarbeitenden fehlt am Arbeitsplatz. Diese Wertschätzung, diese emotionale Nähe, diese Verbundenheit. Glaubst du, dass KI echte Verbundenheit und Nähe, dass die dazu beitragen kann?
Das wird ja gerne so dann als Narrativ gesagt. Ja, das bleibt bei Menschen. So, für die Nähe und die Emotionen, da muss ich irgendwie zum Menschen gehen. Finde ich auch eine schöne Vorstellung, die ich gerne unterschreiben würde. Die Daten sehen anders aus. Wenn wir uns die Studien angucken, zum Beispiel zu wie gehört fühle ich mich mit einem Problem. Mhm. Und die Menschen kommen in so ein Labor, wissen nicht, ob sie jetzt mit einem Mensch oder einer KI reden. Und dann wird denen gesagt, schilder ein Problem und du sollst dich jetzt darüber unterhalten, das irgendwie zu lösen. Und dann gehen die da rein, schildern ihr Problem und unterhalten sich dann mit dem Interaktionspartner. Und sie wissen halt nicht, in der Hälfte der Fälle sind sie zufällig der Bedingung zugeordnet worden, dass auf der anderen Seite ein Mensch mit denen chattet, also eine menschliche Führungskraft oder auch Therapeut, je nach Untersuchungsgegenstand. Und in der anderen Bedingung haben sie halt die KI. Mhm. Und wenn sie nicht wissen, mit wem sie geredet haben, dann schneidet die KI eigentlich fast immer besser ab. Die wird als empathischer wahrgenommen, der Ratschlag wird als besser wahrgenommen, die Leute sind motivierter, das auch wirklich umzusetzen. Das heißt, das ist eigentlich das, wo ja das Narrativ immer wäre, oh, das bleibt bei Menschen. Wenn wir die Daten angucken, naja, die KI kann's. So, interessant wird es jetzt, wenn man den Leuten dann sagt, mit wem sie geredet haben. Weil sobald sie wissen, ob sie mit einer KI oder einem Menschen geredet haben, dann stürzt die KI quasi ab in der Bewertung. Dann ist der Mensch auf einmal wieder da. Und das finde ich eine interessante Frage für die Zukunft, weil wird das bedeuten, dass wir immer diesen Bias haben, dass wir dann denken, oh, es ist ein Mensch, deswegen finde ich es automatisch besser. Oder kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sich denkt, na ja, am Ende vom Tag zählt ja, wie ich mich fühle. Und wenn ich ehrlich bin, ist das mit der KI besser als mit den Menschen. Werden wir das dann ersetzen? Das heißt, ich denke, so dieses Thema Empathie nur bei der Führungskraft zu sehen, vor allem auch, wenn man sich anguckt, was wir da so für Führungskräfte haben, bin ich mir nicht so sicher, ob das so bleibt. Die Frage ist natürlich, was bleibt dann für die Führungskraft?
Die Frage hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, ob du Sorge hast, dass wenn Führungskräfte nicht verstehen, dass sie jetzt mehr zuhören, sich Zeit nehmen für die Menschen, dass eben Menschen ne, sprechen wollen, sich gehört und gesehen fühlen wollen. Wenn das Führungskräfte nicht begreifen und jetzt Menschen quasi dann Ersatz suchen bei der KI, weil ne, wenn du im Freundeskreis rumfragst, ganz viele benutzen schon KI, so als besten Freund, als beste Freundin, sogar manche als Therapeutin. Ne? Also ja. Ich will jetzt hier keine Warnhinweise oder andere Empfehlungen ausdrücken, das kann ja jeder für sich, aber könnte das nicht dann auch eine Gefahr sein, dass dann die Menschen wollen zwar nicht mit einer KI reden, aber sie bekommen es ja nicht vom Menschen, also von der Führungskraft, und nehmen dann als Ersatz die KI? Hast du da eine Sorge drin oder sagst du, na gut, wenn die KI doch gut zuhört und gute Ratschläge gibt, dann ist da alles super?
Ja, ich sehe das total, dass das passieren wird, weil so wie du das beschreibst, ehrlich gesagt, ich nehme das auch so wahr, dass viele sagen, und das hilft ihnen auch, und das ist natürlich erstmal gut, weil man hat ja auch dieses Problem so von Loneliness, die viele Leute sind einsam und wenn sie wen haben, den sie sich unterhalten können, ist in der Theorie ja gut. Praktisch muss man sich natürlich fragen, was will die Firma, die hinter der KI steckt, ist natürlich auch leicht manipulierbar dann, wenn du schon das Gefühl hast, das ist irgendwie mein bester Freund, kann man natürlich auch Informationen reinbringen, die das kann dann nicht kontrolliert werden, also das ist problematisch. Der andere Punkt, der aber natürlich auch ein Problem ist, ist, dass man von der KI ja meistens Zustimmung bekommt. Selbst wenn man sie so, der sagt, bitte gib mir Widerstand, bitte sei eine unfreundliche KI. Ja, dann macht die das so ein bisschen, aber eigentlich sind das so eher smoothe Interaktionen. Was natürlich krass wird, wenn du dann wieder auf echte Menschen triffst und die auf einmal so nicht mehr so sind und nicht am Ende irgendwie ist doch immer alles gut, sondern einfach wirklich Wut da ist. Das heißt, ich sehe erst eine große Herausforderung daran, wie werden wir dann wirklich noch dazu, oder wie trainieren wir Menschen in der Lage zu sein, echt auch noch in die direkte Interaktion zu gehen. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch sehen, dass je mehr Menschen mit KI kommunizieren, desto mehr objektifizieren sie auch andere Menschen. Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn wir darüber nachdenken, was ist dann ein Arbeitsplatz noch, wenn jeder andere wirklich für mich nur noch Humankapital in dem Sinne ist, eine Ressource, ist das auch die Arbeitswelt, in der ich leben möchte.
Ich sehe ja sogar die Gefahr, dass ich an meiner Führungskraft, darum geht es ja, gewisse Sachen dann gar nicht mehr erzähle, weil ich ja die KI habe. Das heißt, der KI erzähle ich du, meine Kolleginnen, die haben mich wieder aufgeregt, die haben das und das gemacht oder auf der Arbeit läuft das und das. Bekommen dann einen guten Ratschlag vielleicht von der KI, aber die Führungskraft bekommt es vielleicht gar nicht erst mit oder andere Kolleginnen, weil man das ja quasi nicht im Team teilt, sondern dann mit jemandem, der in Anführungsstrichen das, also eine KI teilt das ja dann nicht mit der Führungskraft und sagt, du Führungskraft, pass mal auf, hier der Jonas, der hat ein Problem mit der Susanne, ne? Vielleicht solltest du intervenieren. Und da dachte ich, könnte doch KI aber ja wunderbar helfen für die Führungskräfte. Da hat man ja gefragt, wie kann KI helfen? Dass vielleicht durch eine KI Führungskräfte herausfinden, durch Zeilen, wenn man Chats oder E-Mails analysiert, oh, der eine zieht sich ein bisschen mehr zurück. Der hat eigentlich immer einen Smalltalk geführt mit dir. Der hat immer einen kleinen Witz reingeschrieben. Aber irgendwie fragt er gar nicht mehr, wie es dir geht. Also da könnte doch eigentlich KI wunderbar helfen, für Führungskräfte zu sehen, wer zieht sich zurück, wo muss ich mal vielleicht reingehen, oder? Also da sehe ich ja eher die Hoffnung und die Chancen drin.
Total. Und ich stimme dir zu, erstmal bei so einem Tool, wenn du das hast, das kann ja nicht mit der Führungskraft geteilt werden, weil dann interagiert ja auch keiner mehr so richtig damit, wenn ich weiß, okay, im Background, das wird alles mitgelesen. Das geht natürlich nicht, aber schöner Anwendungsfall, du bringst ja eher so, dass es quasi so, weiß ich nicht, E-Mails analysiert werden würden oder vielleicht sogar so Meetings, weil das ist natürlich auch heute schon relativ leicht umsetzbar. Klar, auch da kommen Datenschutzbedenken rein, aber theoretisch, wenn wir das jetzt mal weglassen, kann man ja schon darüber nachdenken, dass man, wenn man viel Online-Meetings hat oder auch reale Meetings, eine KI mitlaufen lässt und die mir als Führungskraft genau solche Warnungen gibt. Auch über die Zeit, weil die hat ja die Muster von Menschen über die Zeit, wer sagt mehr, wer sagt weniger, wer kommt vielleicht auch so rüber, als ist er gar nicht mehr so engagiert dabei, und dann könnte ich das zum Intervenieren benutzen. Mhm.
Was wir aber grundsätzlich festhalten können, Fabiola, immer weniger Menschen wollen Führungskräfte werden. 2018 war es nach einer Umfrage noch 55%, die Führungskraft werden wollten, 2023 nur noch 37%. Oft wird auch eine Studie von BCG immer wieder zitiert, da sind es nur 13% der Mitarbeiter, die noch eine Führungskraft werden wollen. Woran liegt's? Kannst du es dir erklären?
Der Punkt ist natürlich, möchte man diese Verantwortungsübernahme haben? Und ich glaube aber gar nicht so sehr, dass man jetzt sagen kann, oh, die nachkommende Generation, die möchte nicht Verantwortung übernehmen, sondern man muss natürlich auch sehen, in was für Unternehmen kommen die? Und ist die Arbeitswelt auch so gestaltet, dass ich mir in diesem Kontext vorstellen kann, Führung zu übernehmen? Das heißt, es ist vielleicht gar nicht nur der Ansatzpunkt zu sagen, oh, sind die Leute irgendwie das Problem? Oder dann über diese bekannten Generationen, die es eigentlich gar nicht gibt, zu reden. Sondern sich vielleicht zu fragen, naja, was ist denn mit den Strukturen? Oder was mache ich denn als Unternehmen, dass ich diesen Job so unsexy mache, dass den eigentlich keiner mehr machen will? Mhm. Was ja ehrlich gesagt auch so ist, wenn ich mir viele Führungskräfte angucke, die haben so viel operativen Kram, wann haben die eigentlich wirklich Zeit zu führen? Und irgendwie, dann wird noch Work-Life-Balance gepusht und das heißt, ja, okay, die Leute machen jetzt um 4 Uhr Feierabend und gehen zum Yoga, aber irgendwer muss es ja machen und das ist dann die Führungskraft. So, wenn das Setup ist, das ist natürlich nicht attraktiv. Das heißt, ich glaube weniger, dass das ein Problem ist, dass Menschen das nicht wollen, sondern dass wir wieder Organisationen so gestalten müssen, dass es auch interessant ist für Führungskräfte, diesen Job zu machen.
Wie müssen denn die strukturellen Rahmenbedingungen aussehen? Also wenn wir jetzt mal von Individuum weggehen, ne, klar, manche Menschen brauchen eine Veranlagung, aber was braucht es, damit einem eben eine gute Führung gelingen kann und eben, dass Menschen dann auch sagen, ja, hier will ich Führungskraft werden?
Manche Menschen brauchen eine Veranlagung, das ist erstmal schon mal ein schöner Punkt, weil da muss man sagen, ja, okay, es gibt bestimmt so ein paar Menschen, die das mehr wollen als andere, aber insgesamt ist es tatsächlich so, gab letztens eine schöne Studie, die gezeigt hat, die Leute, die unbedingt so aufschreien und definitiv, ja, ich will Führungskraft und gib mir Macht und so weiter, sind gar nicht die besseren Führungskräfte, sondern oft sind es die, die eher in der zweiten Reihe stehen, die sich gar nicht so sehr trauen, die aber dann jemand irgendwie fördert oder die wegen der Aufgabe sehen, okay, das möchte ich machen. Also schon mal der erste Punkt, vielleicht sollte man abschaffen, danach zu suchen, wer meldet sich freiwillig und zu gucken, wer steht eigentlich in der zweiten Reihe. Weil auch dazu gibt es ein schönes Experiment, was eigentlich schon mal eine Lösung zeigt, nämlich ein Unternehmen hat Führungsstellen ausgeschrieben und dann normalerweise muss man sich ja auch intern irgendwie bewerben. Mhm. Also ich muss irgendwie sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Und die haben das andersrum gemacht, die haben Opt-out gemacht. Die haben gesagt, ja, okay, hier in dem Team, Führungskraft wird frei, kann ja potenziell jeder im Team werden. Also jeder ist jetzt im Pool, wer es nicht möchte, muss rausgehen. Und dann sieht man tatsächlich erstmal natürlich, die Diversität des Pools ist viel höher, weil oft gehen dann Frauen, die oft denken, oh, ich habe gar nicht alle Qualifikationen. Wenn sie aber schon mal drin sind im Pool, dann ist ja der Schritt wieder rauszugehen natürlich nochmal ein krasserer. Das heißt, dann sagen sie so, ja, okay, wenn ich jetzt schon mal drin bin, kann ich auch drinbleiben.
Mal gucken, was passiert, genau. Vielleicht passt
es ja. Macht ja auch nichts. Das heißt, man hat erstmal eine Erhöhung des Diversitätspools und dann geht man aber auch diesem Bias entgegen, dass es wieder nur die Leute machen, die es unbedingt machen wollen.
Also, okay, das heißt, bei der Auswahl der geeigneten Menschen quasi schon anders mal herangehen? Das
ich glaube, da würde ich erstmal anfangen und dann der Job selbst. Der ist natürlich im Moment auch oft noch so, dass sehr viel operativ oder einfach viel zu viel Zeit für andere Dinge aufgeben muss als die eigentliche Führungsarbeit. Das heißt, diese Idee, wieder mehr Zeit für Führung zu schaffen, ist eine total sinnvolle. Geht aber nur zusammen mit auch die richtigen Leute auswählen. Weil ich war auch mal in so einem Projekt drin, das hieß dann auch irgendwie Zeit für Führung. Und dann hat man festgestellt, es gab total viele Führungskräfte, die eigentlich gar keinen Bock hatten, mehr Zeit zu haben für Mitarbeitergespräche, weil die das auch eigentlich gar nicht schlecht fanden, sich hinter ihren Aufgaben zu verstecken. Das heißt, das muss zusammengehen. Mehr Zeit für Führung, aber ich brauche auch Leute, die diese Zeit dann füllen wollen, um wirklich mit Menschen reden zu wollen.
Okay, das heißt, als Unternehmen für strukturelle Rahmenbedingungen sagst du, klar, die Auswahl, das haben wir gerade besprochen, aber dass man dann sagt, Zeit den Führungskräften auch zu geben, dass sie sich operativ rausziehen können.
Ja.
Und da kann ja KI dann natürlich auch eine Hilfe sein, eventuell. Ich habe aber gedacht, vielleicht liegt es auch an den großen Erwartungen, die wir ja an Führungskräfte legen. Alle sprechen gerade über Leadership, was eine Führungskraft alles auch mitbringen soll. Und ich zitiere nur mal kurz, es wird ein bisschen länger, aber Schulz von Thun war ja im Podcast und von ihm haben wir ein tolles Bild über eine Führungskraft, weil er gesagt hat, man sagt ja, Führungskräfte brauchen die Würde eines Erzbischofs. Die Selbstlosigkeit eines Missionars, die Beharrlichkeit eines Steuerbeamten, die Erfahrung eines Wirtschaftsprüfers, die Arbeitskraft eines Kulis, den Takt eines Botschafters, die Genialität eines Nobelpreisträgers, den Optimismus eines Schiffbrüchigen, die Findigkeit eines Rechtsanwalts, die Gesundheit eines Olympiakämpfers, die Geduld eines Kinderbetreuers, das Lächeln eines Filmstars und das dicke Fell eines Nilpferds.
Ja.
Wenn ich das, als ich das so gelesen habe, beziehungsweise er es mir erzählt hat und ich dann im Nachgang nochmal gelesen habe, dachte ich so, er trifft es ja genau. Also genau das wollen wir ja von einer Führungskraft. Aber kann das nicht dann Menschen eben abschrecken und sagen, was die alle von mir wollen, das kann ich eben einfach nicht leisten?
Total. Und es gibt tatsächlich auch so eine Standardübung, die man oft macht dazu. Und zwar sieht die so aus, dass man die Aufgabe bekommt, man soll die ideale Führungskraft malen. Mhm. Und idealerweise keine Wörter benutzen, sondern irgendwie malen. Und wenn man das macht, passiert total oft, was da so sehr sehr vielen Wörtern beschrieben ist, nämlich die Leute fangen an, ganz viele Symbole zu malen. Da kommt irgendwie, ja, als erstes, ja, okay, soll zuhören. Dann fällt ihnen ein, ja, Vision. Dann fällt ihnen ein, irgendwie Aufgaben managen auch noch. Und dann wird dieses Blatt, was anfangs irgendwie nur die Vision oder so hatte, auf einmal ganz voll mit 1000 Symbolen, was diese Führungskraft alles können soll. Die Idee dieser Übung ist, dass man tatsächlich damit zu sogenannten impliziten Führungstheorien der Menschen kommt. Also man versteht, was stellen die sich eigentlich alles unter Führung vor. Dann kann man damit eine Diskussion darüber anfangen, dass es tatsächlich ein Grund ist, warum viele Menschen keine Führung übernehmen, weil sie quasi, wenn sie ehrlich sind, dieses Bild die ganze Zeit implizit schon mit sich rumtragen. Mhm. Dass sie all diese 1000 Symbole quasi erfüllen müssten, bevor sie Führungskraft werden. Und das natürlich nie übereinstimmt. Deswegen gehe ich dann oft gar nicht in eine Führungsposition. Mhm. Das ist aber das eine. Das andere ist auch, wir tragen dieses Bild ja mit uns rum. Und das bedeutet aber auch, das ist, was wir von der Führungskraft erwarten. Weswegen man oft dann dieses Führungskräfte auch frustriert werden. Ja, in meinen Mitarbeiterbewertungen irgendwie, die bewerten mich alle schlecht oder sind gar nicht so zufrieden mit mir. Und der Grund ist natürlich, dass sie nie dieses Bild erfüllen kann von den 1000 Symbolen, die sie alle gleichzeitig sein sollen. Das heißt, ein guter Punkt mit dem Team ist tatsächlich, darüber auch vielleicht erstmal anzufangen zu reden. Vielleicht kann man einfach die Übung machen. Man sagt, jeder malt mal und dann reden wir mal darüber. Was kann denn ich realistisch überhaupt leisten als Führungskraft, um überhaupt auch von dem Team so ein bisschen mehr ein Bewusstsein zu bekommen. Ach ja, krass, die hat ja echt viel zu tun. Und wir müssen das vielleicht irgendwie anders machen. Mhm. Weil Führung der Zukunft für mich, auch im Kontext von KI, wird viel mehr darum gehen, wie man so ein Wir-Gefühl schafft. Mhm. Also Team, diese Idee von Team, von Gemeinschaft, von wir machen hier irgendwie was zusammen, das ist für mich das, wo Führung eigentlich hingehen muss. Und das ist in dem Sinne ja auch Empowerment, weil das bedeutet auch, dass das Team viel mehr versteht, wir führen auch mit, wir sind Teil von Führung. Die Führungskraft hat viel zu viel, wenn sie das alles tun soll. Wir sind Teil dieses Bildes.
Das heißt, du würdest bestehende Führungskräfte, die vielleicht gerade so ein bisschen nicht so ganz klarkommen vielleicht, denen empfehlen, dass sie auch so eine Art Erwartungshaltung mit dem Team so ein bisschen abklären, weil wenn man das jetzt so alles durchliest und auch die Praxis sich anschaut, das ist ja schon so ein sehr Dilemmata. Also auf der einen Seite soll man nahbar sein, auf der anderen Seite gerade jetzt auch einen Ton haben und was angeben. Auf der anderen Seite sollst du irgendwie empathisch führen und zuhören können. Auf der anderen Seite, also ne, das ist ja sehr oft diese, ja gut, wollt ihr jetzt links oder rechts? Also was würdest du diesen Führungskräften aktuell empfehlen, die damit gerade vielleicht Schwierigkeiten haben? Ist es diese Erwartungshaltung, das mal abzuklären mit dem Team, welche Erwartungshaltung habt ihr eigentlich an mich? Und dann auch ehrlich zu sein, was kann ich erfüllen und was kann ich nicht erfüllen?
Ja, absolut. Und man kann das ja sicher auch einfach überlegen, wenn man jetzt eh schon bald Weihnachten hat und irgendwie Zeit für Teamworkshops, kann man das natürlich sehr schön einfach wirklich so als Übung machen, um darüber mal ins Gespräch zu kommen. Es gibt aber auch Fragebögen. Also man kann auch so einen Fragebogen machen und das ist dann einfach so, ich erwarte von meiner Führungskraft, dass sie mir Ziele setzt. Ich erwarte von meiner Führungskraft, dass sie sich einmischt, wenn ich Konflikte mit einem Kollegen habe zum Beispiel. Weil da sieht man schon, das geht ganz oft auseinander. Die Führungskräfte denken, hä, wenn die da beide einen Konflikt haben, das ist ja nicht mein Job, mich da einzumischen. Tatsächlich, viele Mitarbeiter erwarten das aber. Und wenn man das einfach einmal macht, dass du als Führungskraft auch ausfüllt, diesen Fragebogen, dann kann man ja auch anonym sich mit dem Team übereinander legen und sagen, okay, ich habe mir eure Antworten angeguckt, irgendwie das hier ist mein Profil, da seht ihr mich, wie kriegen wir das zusammen? Und dann hat man einen Startpunkt, um das jetzt nicht so im luftleeren Raum zu machen, ja, was sind denn deine Erwartungen an mich? Das fragen ja auch ganz viele so im ersten, wenn man einen neuen Mitarbeiter bekommt, fragen sie das. Ist ja auch eine gute Idee. Aber was soll der Mensch dann sagen? Dann wird er sagen, ja, wäre nett, wenn du mal zuhörst und mich entwickelst. Ja, okay, danke. Also ich glaube, man muss da mehr Struktur reinbringen, um wirklich auch damit arbeiten zu können.
Manche Menschen sind aber vielleicht aktuell auch gar nicht in der Lage zu führen, weil es vielleicht andere Probleme gibt, privat oder auch im Beruf. Was würdest du sagen, gibt es so Warnsignale, woran ich als Mensch erkennen kann, die Führungskraft, also generell die Führungsrolle ist vielleicht nichts für mich oder aktuell bin ich einfach nicht in der Lage, Menschen zu führen. Also wenn man da mal ehrlich und reflektierend mit sich selbst umgeht. Gibt es so Warnsignale, wo du sagen könntest, da sollte man sich dann mal hinterfragen, ob man noch die richtige Person ist quasi in diesem Job?
Das finde ich eine schwierige Frage, wenn man sie sich in dem Moment stellt. Weil man natürlich eigentlich lieber ein System haben sollte, bei dem man über Zeit sich so ein bisschen beobachtet. Weil die Gefahr ist ja, dass wenn mir gerade in dem Moment alles viel zu viel ist, ich dann das Handtuch werfe und ohne darüber nachzudenken, dass ich ja viel mehr Handlungsoptionen habe. Das heißt, idealerweise habe ich für mich ein System, in dem ich irgendwie für mich festhalte, gibt mir der Job noch Energie, nimmt der mir Energie? Und wenn ich das über einen längeren Zeit anschaue, ziehe ich dann noch mehr Energie raus, als es mir nimmt. Ich zum Beispiel mache das ganz einfach immer mit ich habe so ein Heft, in dem einfach so wie so eine Batterie wirklich drauf ist. Und dann gibt es so ein paar Check-in-Fragen, die fülle ich jeden Tag aus. Und wenn ich irgendwie bemerke, über einen längeren Zeitraum, meine Batterie ist immer niedrig und irgendwie Stress ist hoch, dann fällt mir auf, okay, ich muss jetzt erst, muss da mal draufschauen und das ändern. Das heißt, ich würde nicht in der Situation, wenn ich merke, jetzt ist mir alles zu viel, dann muss ich ja eher kurzfristig Dinge finden, die mir jetzt Energie geben, aber bitte nicht meinen ganzen Job und Leben hinterfragen, sondern das sollte ich dann vielleicht eher tun, wenn ich wieder in einem ruhigeren Zustand bin und mehr Energie habe.
Okay, das heißt, wir haben eben über die strukturellen Rahmenbedingungen im Unternehmen gesprochen. Da hast du gesagt, okay, wir sollen bei der Auswahl mal anders vorgehen, fand ich einen spannenden Impuls. Und auch, dass Führungskräfte wirklich auch Zeit bekommen zu führen. Jetzt können natürlich das Individuum, die Einzelperson ja auch etwas machen, um gut zu führen. Und da würde ich so ein bisschen jetzt mit dir in die Tiefe gehen, was man eben als Führungskraft machen kann, damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Führung gelingen kann. Und zwar hatte ich von der Frances Fry, das ist eine Professorin vielleicht kennst du sie, an der Harvard Business School, sie hat so ein Vertrauensdreieck entwickelt und gesagt, dass bei Vertrauen ist ja oft ein Kompetenz von Führungskräften, dass Vertrauen groß ist, wenn drei Faktoren gegeben sind. Und sie sagt Empathie, Authentizität und Logik. Also ich höre dir zu, ich sehe dich, das wäre Empathie. Authentizität, ich bin echt, ich trage keine Maske. Und auch wenn andere Menschen mit in den Raum kommen, ich habe immer noch die gleiche Meinung, wie wenn wir alleine miteinander sprechen. Und Logik, ich bin logisch in meiner Argumentation. Ich kann dir gut erklären, warum wir jetzt gewisse Sachen machen. Und sie sagt, wenn ein Faktor bröckelt oder nicht ganz so ausgeprägt ist, dann ist eben das Vertrauen schon in Gefahr. Ne? Also ich kann dir gut zuhören, ich bin auch echt, aber wenn ich einfach wirr bin in meiner Argumentation, wirst du mir wahrscheinlich als Führungskraft dann nicht mehr gut vertrauen. Würdest du sagen, das ist eine gute Orientierung, wenn es um Kommunikation und Verhalten von Führungskräften geht? Oder sagst du, oder gibt es andere Faktoren, wo du sagst, hey, das hat einen großen Einfluss auf Verhalten und Motivation von Mitarbeitenden?
Also Vertrauen ist sicherlich wichtig. Bei diesem Punkt Authentizität, ich meine, ich kann auch ein authentisches Arschloch sein. Also ehrlich gesagt, ja, dann bin ich immer authentisch, benehme ich total daneben, wäre aber authentisch. Weiß ich jetzt nicht, ob das so unbedingt vertrauensförderlich ist. Also ich finde, Vertrauen ist ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, man darf als Führungskraft auch sich nicht so verlieren in diesen ganzen Einzelframeworks, hier noch eine Empfehlung, da noch irgendein Berater, der mir auch noch was verkauft. Weil wenn man sich anguckt, was die Forschung wirklich zu sagen hat über Führung, dann sagt sie, naja, am Ende vom Tag, selbst wenn wir diese ganzen Fragebögen, Servant Leadership, Agile, was auch immer man alles sein soll, wenn man das alles zusammenwirft und anguckt, was sind eigentlich die zugrunde liegenden Faktoren, dann sind das im Prinzip drei große Bereiche. Und der erste ist, meine Aufgabe ist, first and foremost ja schon irgendwie, dass die Leute ihren Job machen können. Weil ja, dann verliert man sich da irgendwie ein Vertrauen und anderen Sachen, aber am Ende vom Tag, und das ist ein bisschen in diesem Logikargument drin, der erste Punkt, den ich ja habe, ist, die Leute sind ja hier, um zu arbeiten. Dafür muss ich die notwendigen Bedingungen schaffen. Ich muss dafür sorgen, dass die Fähigkeiten haben. Ich muss dafür sorgen, dass die Strukturen da sind. Also ich darf nicht vergessen, dass ich erstmal gucke, können die Leute überhaupt, die jetzt hier sind, ihren Job so machen, wie sie wollen? Kann ich da irgendwie was wegnehmen? Kann man das irgendwie besser gestalten? Und das ist aufgabenorientierte Führung. Und das ist der erste erste Punkt. Der zweite Punkt ist beziehungsorientierte Führung. Hier geht es darum, dieses Thema, was ja auch in diesem Vertrauensbeispiel aufkam, zu sagen, wie kann ich die Beziehung zu Einzelnen irgendwie managen? Mhm. Wie bin ich nahbar? Wie schaffe ich, dass die sich gehört fühlen, gesehen fühlen? Klar, das ändert sich jetzt, ob ich das im digitalen Raum mache oder ob ich das mit KI mache. Aber der Kern von Führung bleibt ja derselbe. Also am Ende vom Tag muss ich irgendwie an zwischenmenschlichen Beziehungen interessiert sein. Wenn ich das nicht bin, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Und der dritte große Bereich ist, wenn ich das beides jetzt mache, bin ich schon ziemlich gut aufgestellt. Der dritte große Bereich ist aber so dieses transformationale, energetische, visionäre, wie auch immer man das nennen will. Weil mit den ersten beiden habe ich einen soliden Job, aber ich bin jetzt vielleicht noch nicht so begeistert jeden Tag, also, dass ich da hinkomme und denke, ja, cool, dass ich hier Teil von diesem Team bin. Mhm. Das heißt, so diese dritte Komponente ist eigentlich dieses, wie bringe ich da Sinn, wie bringe ich da irgendwie Energie rein als Führungskraft? Und man muss aber sagen, dass das ein sogenannter Augmentationseffekt ist. Das heißt, das verstärkt, wie doll Leute engagiert sind und wie motiviert sie sind. Aber das heißt, ist ein Add-on. Ich kann nicht die anderen beiden Sachen weglassen und irgendwie denken, ja, ich komme da rein, ich habe tolle Visionen und erzähle euch hier einen vom Pferd und dann seid ihr alle motiviert. Sondern die anderen beiden Faktoren müssen zuerst da sein und dann kann ich irgendwie mir mal diesen dritten Punkt Gedanken machen.
Ein Motivationscoach reicht nicht aus als Führungskraft.
Ja, also es ist zwar schön für so, dass man mal zum Training geht und dann gehen alle happy aus dem Training raus und sind glücklich nach dem Tag, aber langfristig verändert sich halt nichts.
Du bist in der Redaktion eines sehr renommierten Magazins von Leadership Quarterly, einem Magazin für Führungsforschung. Was siehst du da gerade an Themen, die gerade so hochkommen oder sehr präsent sind, die dich vielleicht auch überraschen? Also nimm uns da gerne mit rein, worüber wird gerade so am meisten diskutiert oder gesprochen, wenn es um Führung geht?
In der Führungsforschung geht es tatsächlich, ein großer Bereich ist zu kritisieren, wie bis jetzt auch Forschung gemacht wurde. Weil man sagen muss, methodisch nicht immer stark, es gibt viel Probleme, wenn man jetzt einfach in so ein Unternehmen reingeht und nur mal Fragebögen verteilt. Das ist halt nicht so richtig gute Forschung, weil man alle möglichen Fehler da drin hat und sehr viel in der Forschung wird diskutiert, wie können wir das besser machen. Mhm. Inhaltlich ist ein schöner Trend zu sehen, dass tatsächlich auch immer mehr Unternehmen offen werden für so kleine Experimente. Also dass sie nicht nur sagen, ja, ich führe jetzt irgendwie hier dieses Führungstraining rein, sondern dass sie sich wirklich fragen, kann ich den Erfolg dieses Trainings messen? Werden nachher weniger Leute krank? Werden weniger künden? Geht unsere Performance hoch? Und dass sie dann auch bereit sind zu sagen, ja, und ich will das richtig wissen. Ich teste jetzt Training A gegen Training B und ich nehme auch noch eine dritte Gruppe, die muss warten und kriegt das Training erst später.
Die Kontrollgruppe.
Mhm. Ja, und das finde ich einen ganz, ganz tollen Trend, weil das war früher oft sehr separat, dass Unternehmen gesagt haben, nee, das kann ich nicht, bei uns muss jetzt Führungskräftetraining ausgerollt werden und alle müssen das kriegen und ihr könnt da einen Fragebogen verteilen. Was natürlich nett ist, aber was müsste man mit dem Fragebogen? Die Leute sagen irgendwie, ob ihnen jetzt das Training gefallen hat, ja oder nein. Aber man kann halt nicht wirklich solide sagen, ob sich was verändert hat. Das heißt, das ist ein toller Trend zu sehen, dass da Unternehmen auch immer mehr offen für werden. Und
aber dieser Trend auch in Deutschland oder siehst du es gerade eher international?
International.
Mhm. Weil ich will die ganze Zeit mit unseren Kunden genau solche messbaren Trainings durchführen. Wir haben auch das Max-Planck-Institut an der Seite, die unbedingt, die immer sagen, Jonas, wenn du ein Unternehmen hast, so wir wollen mit und ne, die sind ja auch kostenfrei da mit dabei.
Ja.
Die einzige Bedingung ist, dass die dann darüber natürlich dann sprechen dürfen in der Öffentlichkeit, also natürlich auch anonym das Unternehmen, aber dass die Ergebnisse präsentieren dürfen. Und ich merke da eine sehr große Zurückhaltung noch, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen. Deswegen hatte ich da so ein bisschen nachgefragt. Aber es ist ja schon mal schön zu sehen, dass in anderen Ländern sich das so ein bisschen mehr öffnet, weil wird es mir ja recht geben. Das ist ja so ein großer Makel in der HR, dass wir alles irgendwie so nach Bauchgefühl entscheiden und so die Evidenz, die Forschung irgendwie so vor der Tür so die Tür zumachen und irgendwie nicht reinlassen, wo ich mir denke, so ich will doch selbst wissen, ob die Trainings jetzt was gewirkt haben oder nicht.
Ja, da würde ich dir 100% zustimmen. Und ich finde aber auch toll, dass zum Beispiel dieses Thema überhaupt auch jetzt mit Big Data und KI. Klar, ein großes Problem für HR ist immer, haben wir die Daten überhaupt? Das merke ich ganz viel, dass sie zwar gerne mehr machen würden, aber die Daten sind in 10 verschiedenen Systemen gespeichert. Ich kann nicht einfach so Fluktuationsdaten irgendwie mit Führungskräftebefragungsdaten zusammenbringen. Aber da sieht man jetzt immer mehr, dass tatsächlich denen auch bewusst wird, wow, vielleicht brauchen wir wirklich eine Person, die dafür zuständig ist, Daten zu managen in HR. Und deren einziger Job ist nicht irgendwie mit Menschen reden und Empathie und so, sondern die muss sich darum kümmern, dass wir diese Daten mal zusammenbringen. Und das finde ich toll. Würde ich mir wünschen, dass viel mehr HR-Abteilungen einfach noch so einen Datenmenschen einstellen.
Und du glaubst, dass dann durch die in Anführungsstrichen vielleicht neue oder andere Forschung, das sehen wir auch gerade in der Psychologie in dem Bereich, da werden auch gerade ganz viele Studien, die noch vor 20 Jahren durchgeführt werden, die gerade jetzt kritisiert werden und gesagt werden, das ist gar nicht mehr haltbar und es kommen ganz neue Erkenntnisse. Glaubst du, dass dadurch sich die Sicht vielleicht dann auf Führung sogar vielleicht verändern könnte, weil wir dann vielleicht ganz andere und neue Erkenntnisse bekommen?
Auf jeden Fall. Wir hatten das ja am Anfang schon ein bisschen in dieser Auswahl von Führungskräften, dass wir dazu tendieren, irgendwie zu denken, ja, wenn jemand viel redet und sehr überzeugend auftritt, wird eine gute Führungskraft. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel, das sind die neueren Studien, die dann sagen, hey, da liegt ihr falsch, weil wenn ihr einfach nur immer guckt auf eure Fragebögen und wie die Leute ankommen, wenn wir dann aber wirklich mal die Performance angucken über die Jahre hinweg, dann sehen wir, es ist nicht so, ihr lasst da total viel Potenzial auf der Straße liegen. Und das wäre zum Beispiel so ein Befund, wo ich dann denken würde, ja, wow, da werden wir bestimmt noch einiges anders sehen.
Ja, schön. Ich drücke die Daumen und wie gesagt, wenn Unternehmen uns zuhören und das unbedingt evidenzbasiert umsetzen wollen, meldet euch sehr gerne. Fabiola, wir haben bislang jetzt sehr viel über Leadership gesprochen und wir hatten das in ein, zwei anderen Podcasts auch und das war immer so ein total spannendes Thema. Müssen wir nicht auch über gutes Fellowship sprechen, wenn wir über Leadership sprechen? Und ich weiß, ich habe mir ein paar Podcasts von dir angeschaut. Ich liebe dieses Video auch und du zitierst es auch oft von Derek Sivers, der ja einen TED-Talk gehalten hat. Ich glaube, 7 Minuten geht sein TED-Talk, wo im Hintergrund ein tolles Video zu sehen ist, wo ein Mensch auf einer Grünfläche bei einem Festival tanzt, völlig verrückt und anders als andere Menschen und erst sich alle drüber lustig machen und dann kommt der Erste, der dann mittanzt, dann kommt der Zweite, der Dritte und auf einmal wird so eine Bewegung groß und alle wollen dann auf einmal mittanzen, obwohl am Anfang erstmal alle drüber gelacht haben und so ein bisschen skeptisch geschaut haben. Und seine Botschaft ist, okay, es geht nicht nur um den Leader, sondern es geht auch um die Follower, die eben den Leader erst zum Leader machen. Und auch die mächtigsten CEOs haben ja Menschen im Hintergrund, denen sie ja führen. Man denkt ja immer, der CEO von einem großen Konzern, der hat ja keine Chefs drüber. Nee, der hat noch Aufsichtsrat, der hat noch Politik, Medien, die ja auch alle was von ihm in Anführungsstrichen wollen. Glaubst du, wir müssen mehr über Fellowship im Unternehmenskontext sprechen? Das kommt viel zu kurz.
Auf jeden Fall. Und ich denke, wir sind da ja schon fast ein bisschen hingekommen, als wir über Erwartungen geredet haben. Und ich gesagt habe, naja, ich als Führungskraft, ich muss ja gar nicht diese Idee haben, dass ich das alles sein soll, sondern ich muss vielmehr die Leute mit ins Boot nehmen, dass die überhaupt merken, ah krass, die Führungskraft kann das gar nicht alles, wir müssen das irgendwie zusammen machen. Weil die Followership-Forschung ist total ja unterrepräsentiert, aber auch ehrlich gesagt fast ein bisschen verständlich, weil wer würde sich anmelden, wenn man so ein Training anbilden würde? Training for good Followership. Keiner. Training for good Leadership voll. Also es würde ja keiner freiwillig sich da hinsetzen, obwohl das total unterschätzt ist, wie wichtig das ist. Und wir haben ganz viele Forschungsprojekte dazu, wo wir das uns immer wieder angucken. Eins zum Beispiel gerade zu Personal Assistants, die ja auch eigentlich Follower sind und nur im Hintergrund agieren, aber führen ohne Ende. Also das weiß ja auch jeder, wenn man an der PA nicht vorbeikommt, ist vorbei. Ja,
immer gut halten. Ja.
Und da passiert total viel Führung und das ist auch interessant, wie die das machen. Weil manche sehen sich tatsächlich in dieser Rolle. Die denken sich, ja, also
ich bin eigentlich
genau,
der Chef, die Chefin.
Wie es immer so schön gesagt wird, ich habe schon viele Bürgermeister überlebt, so ungefähr. Da kommen und gehen die Chefs, ich bin hier die Konstante. Manche haben ganz stark dieses Gefühl, andere haben das gar nicht so sehr, obwohl sie das täglich machen. Und das ist ganz interessant dann zu beobachten, wie führen die eigentlich diese verschiedenen Gruppen, wie sind die auch so einen Puffer zwischen den Mitarbeitenden und Führungskräften. Also ich glaube, da kann man ganz viel lernen über Führung. Und nicht umsonst ist ja oft auch in Konzernen so eine PA-Stelle oder zumindest so eine Stabsassistenz-Support-Stelle ein notwendiger Schritt in einem High-Potential-Programm zu Selbstführungskraft bekommen. Und das macht, glaube ich, total Sinn, weil man da super viel Führung lernt. Ein anderes großes Projekt, was wir haben, ist zu, was eigentlich passiert, wenn Follower oder Mitarbeitende genau nicht tun, was sie sollen. Also wenn sie renitent sind. Und das war total spannend, mit den Führungskräften dort zu reden. Also wir haben mit Interviews angefangen, weil die unglaublich viel zu sagen haben. Weil normalerweise wirst du als Führungskraft ja immer nur gefragt, ja, wie du jetzt toll führen kannst und was du irgendwie alles super machst, um die Leute ins Boot zu holen. Und da durften die einfach nur darüber reden, wie sie ihre eigenen Mitarbeiter, wie doll die manchmal nerven.
Und was nervt die so am meisten?
Oh, es gibt unglaublich viel. Also wir haben dann am Ende wirklich 5 Kategorien mit ganz vielen Unterkategorien noch aufgemacht. was es alles gibt. Weil natürlich das Krasseste, was am schädlichsten auch ist, ist, es gibt Mitarbeitende, die wirklich aktiv gegen die eigene Führungskraft lästern und sabotieren. Und das muss man ja sagen, dass das irgendwie schädlich ist, ist offensichtlich. Aber dann gibt es auch ganz viel so im Thema Kommunikation. Entweder Mitarbeitende, die viel zu viel kommunizieren, also jeden Schritt quasi gemicromanaged haben wollen und auch sehr nachfragen. Mhm. Oder aber auch das totale Gegenteil, die nie kommunizieren. Eigentlich weg sind, irgendwo im Homeoffice, ihr erreicht die gar nicht richtig, weiß gar nicht, ob es den oder die noch gibt. Das heißt, dieses Extrem haben wir. Dann haben wir das Thema Emotionen. Also so sehr emotional überreagierende Mitarbeitende, die weinen, die irgendwie ausrasten, Wut zeigen, was für Führungskräfte auch total schwer ist.
Und dann fühlen die sich überfordert in der Situation, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen? Oder sagen sie, das hat nichts zu suchen auf der Arbeit?
Beides. Also wir sehen als Reaktion beides. Manche sagen, dass sie einfach helfen wollten, aber gar nicht wussten, kann sie die jetzt umarmen? Ist das schon Sexual Harassment? Oder was sollen sie jetzt tun? Und andere, die aber einfach nur so waren, ach nee, ich habe so viel zu tun, muss das jetzt auch noch sein? Reiß dich zusammen, Mann, ich muss hier in 5 Minuten raus sein. So sieht man alles.
Und hatte dich irgendwas überrascht bei den ganzen Interviews?
Wir haben vorher schon in der Lehre oft so Rollenspiele gehabt, wo wir als Beispiel hatten, du musst eine Rolle, du bist Führungskraft, du musst mit einem Mitarbeitenden reden und der will nicht zurück ins Büro kommen. Der hat eigentlich 3 Tage Office-Pflicht, 2 Tage Homeoffice und der macht halt einfach 4 bis 5 Tage Homeoffice und dein Job ist, das Gespräch zu führen. Und da hatten wir so Karten, die Leute, die den Mitarbeiter spielen sollen, noch ziehen mussten, also so emotional überreagieren und so weiter. Und von diesen Rollenspielen wusste ich schon, einige Leute spielen die Rolle krass und es ist richtig anstrengend für Führungskräfte und ich dachte, das kann echt nicht mehr zu toppen sein. Und in den Interviews kamen aber Menschen, die wirklich Situationen geschildert haben, die noch krasser waren, wo ich dachte, wow, was Führungskräfte auch echt alles durchmachen müssen zum Teil.
Magst du mal ein Beispiel teilen? Völlig anonym natürlich.
Von so diesen Mitarbeitenden, die sich gegen dich auflehnen, also die wirklich aktiv lästern, dann aktiv anderen falsche Informationen über dich erzählen und am Ende damit eigentlich wollen, dass du rausfliegst.
Und wie gehen dann die Führungskräfte damit um? Weil die haben ja gar keinen großen Einfluss da drauf, oder?
Ja, wir machen gerade ein neues Forschungsprojekt, weil das war nur rauszufinden, was tun die Mitarbeitenden alle. Jetzt versuchen wir uns, wir nennen das Coping. Was machen Führungskräfte, um damit irgendwie umzugehen? Mhm. Und auch da gibt es einen riesigen Blumenstrauß und der versuchen wir auch gerade so ein bisschen rauszufinden, was ist denn auch wirklich effektiver und was ist vielleicht auch nicht so eine gute Umgangsform. Weil ganz viele versuchen erstmal, das selbst zu lösen. Also viel zu lange bleiben die meisten nur mit sich und denken dann so, oh shit, was war das? Aber ja, vielleicht auch irgendwie, weil sie die Schuld bei sich suchen. Mhm. Viel zu lange, oder fragen ChatGPT, aber viel zu lange bleiben sie irgendwie nur mit sich. Dieses Bewusstsein erstmal, meistens gibt es einen HR-Prozess dafür. Also meistens hat HR eine Idee und ich könnte auch einfach mal da anrufen und fragen. Das fällt vielen gar nicht ein. Und dann aber auch das zweite Thema, Führungskräfte als Peers sozusagen auf derselben Ebene als Sparring-Partner zu nehmen. Sich machen auch viele nicht, weil sie dann denken, oh, dann denken die anderen ja, ich bin eine schlechte Führungskraft oder habe mein Team nicht im Griff.
Oder verwenden es dann, wie die Mitarbeitenden sogar auch gegen die Führungskraft, ja, ne, wenn es dann um die nächste Promotion geht und dann heißt es entweder A oder B und dann sagt A zu der Führungskraft, du, also B hat mir mal gesagt, die ist völlig überfordert im Team. Also, ne, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sogar auf der Führungskräfteebene es dann noch mehr gegeneinander verwendet wird, weil da ja manchmal schon noch, da müssen wir ja ehrlich sein, doch noch mehr die Ellbogen, wer jetzt die Promotion bekommt, ne?
Total. Und das, glaube ich, aber als Führungskraft, sich das bewusst zu machen und trotzdem zu tun und sich Hilfe zu suchen und dann es nicht versuchen, alleine zu lösen, das wäre schon mal ein guter Schritt.
Das heißt, wir haben jetzt über die strukturellen Rahmenbedingungen gesprochen, wir haben gesprochen, was gute Führung ausmacht, aber damit das ganze Puzzleteil, so wie wir es ja haben wollen, braucht es eben gute Fellow auch, also Mitarbeitende, die, würdest du es in einem Satz, 2 Sätze zusammenbringen können, was dann eben einen guten Fellow ausmacht, eine gute Mitarbeiterin, einen guten Mitarbeiter?
Die eigentlich genauso wie die Führungskraft, ihre Führungskraft sehr gut kennen und damit auch führen können, weil natürlich ist nicht der perfekte Mitarbeitende, der immer nur Ja und Amen sagt und alles macht. Das will ich ja auch nicht als Führungskraft, sondern der mich challenged, der irgendwie auf meine Schwächen mich auch hinweist und mich quasi als Führungskraft auch eigentlich gut darin coacht. Also es ist, ein guter Mitarbeiter könnte eigentlich jeden Tag mit dem Chef ausgetauscht werden sozusagen, weil er oder sie all diese Skills schon mitbringt, die man auch als Führungskraft braucht.
Und wenn jetzt Leadership, Fellowship und die strukturellen Rahmenbedingungen, wenn das jetzt alles zusammenkommt, im Bestfall entstehen ja effektive Teams, also Teams, die in der Performance-Sprache, High Potential, die richtig performen, denen geht es gut, die fühlen sich wohl, keiner kriegt einen Burnout, aber die Zahlen sprechen auch für sich. Google sagt, dass in so einem Team der größte Erfolgsfaktor psychologische Sicherheit ist. Du kennst wahrscheinlich das Projekt Aristoteles, 2 Jahre, 180 Teams, Hauptfaktor psychologische Sicherheit. Was sagt denn, du hast ja so vielleicht ein bisschen Überblick über die Forschung, gibt es andere Studien, die das eben bestätigen oder sagst du, psychologische Sicherheit wird viel zu überbewertet, eigentlich liegt der Erfolgsfaktor ganz woanders?
Nee, die Evidenz ist sehr eindeutig, also diese psychologische Sicherheit, dieses Gefühl, ich kann irgendwie sagen, was ich denke, ohne dass jemand anders mich dafür auslacht und das einfach wertgeschätzt ist, wer ich hier bin und was ich zu sagen habe, ist die Evidenz schon sehr eindeutig, das hilft total doll. Was ein bisschen eine Herausforderung ist, dass das Konzept manchmal etwas missverstanden wird. Und dass es dann überschwappt in so einen Wohlfühl.
In so eine Harmoniesucht.
Ja,
oder
genau.
So, ne? Wir haben uns jetzt alle lieb. Und
ja, genau. Und das ist damit ja nicht gemeint, wenn man sich nochmal das Original anguckt. Also das sehe ich so ein bisschen als Gefahr. Und da gab es auch mal eine Studie, die dann auch gezeigt hat, quasi wenn man viel zu viel psychologische Sicherheit, dann irgendwann kann es auch wieder kippen. Aber das liegt halt vor allem an diesem Missverständnis, dass man dann denkt, ja, psychologische Sicherheit ist bei uns ist immer alles gut irgendwie und es ist harmonisch und wir sitzen im Kreis und halten Hände und freuen uns. Und dass es das nicht ist, das ist natürlich genauso bedeutet, wir haben Konflikte, das Leben ist mal uncool und es läuft auch mal nicht. Aber dann trotzdem können wir auch wertschätzend miteinander streiten. Das ist der Punkt, der manchmal so ein bisschen falsch verstanden wird. Mhm.
Und jetzt bei deinem Beispiel mit den Interviews, das würde ja auch, wenn psychologische Sicherheit in ein Unternehmen geben würden, würden sich ja auch Führungskräfte ja eher trauen, sich zu öffnen, weil sie wissen, wenn ich das jetzt einem erzähle, wird es nicht gegen mich verwendet. Na, also ich kann ein Risiko eingehen, ohne negative Konsequenzen zu erfahren. Welchen Hebel gibt es denn? Also was würdest du den Unternehmen, ne, nehmen wir jetzt mal diese Interviews, wenn das bei einem Unternehmen ist, was würdest du denen empfehlen? Also psychologische Sicherheit gibt es ja im gesamten Unternehmen, aber auch in den einzelnen Teams. Gibt es so einen Hebel, wo du sagst, damit kann man mal losgehen und losstarten, um eben psychologische Sicherheit zu stärken, damit sich die Führungskräfte zum Beispiel auch trauen, das mal anzusprechen?
Bestimmt, wenn ich jetzt so psychological Safety-Forscher wäre.
Dann gucken wir mal, ob das dazu passt. Denn Brené Brown würde jetzt sicherlich Verletzlichkeit sagen und sagen, wenn du dich verletzlich zeigst, dann kann psychologische Sicherheit groß werden. Viele Führungskräfte sind sich aber ja unsicher, wie nahbar darf ich denn sein? Darf ich jetzt über meine Ehe zu Hause erzählen? Darf ich über meine Probleme, über meine Herausforderungen? Wollen das überhaupt die Mitarbeitenden hören oder sagen die, du verdienst doppelt so viel, dreifach so viel wie wir, du musst das jetzt auch aushalten können. Also wie viel Selbstoffenbarung dürfen sich Führungskräfte leisten?
Das ist eine sehr gute Frage, weil dieses Thema Verletzlichkeit total wichtig ist. Aber ich glaube, ich mir als Führungskraft auch sehr genau bewusst sein sollte, was mein Setting ist. Mhm. Weil wir sehen zum Beispiel, so unfair das klingt, aber natürlich all diese Biases, die Menschen gegenüber Führungskräften haben, die sind ja einfach da. Mhm. Das heißt, wenn ich als junge Führungskraft irgendwo reinkomme und ich habe eh schon das Gefühl oder es ist faktisch so, das Team nimmt mich nicht so ganz ernst oder die stellen meine Kompetenz in Frage und jetzt fange ich auch noch an und erzähle denen irgendwie meine privaten Probleme und dass ich irgendwie hier nicht klarkomme, bin ich sehr schnell in der Situation, dass ich verloren habe als Führungskraft. Das heißt, ich muss eigentlich selber schon ein gutes Gefühl auch dafür haben, wie ist hier gerade meine Beziehung zu den Mitarbeitenden, wie viel kann ich hier gerade in dem Sinne wirklich zumuten und werde auch aufgefangen und was ist an dieser Stelle aber auch unprofessionell und ich muss erst diese Kompetenzvermittlung auch wirklich etabliert haben, bevor ich dann da reingehen kann, über private Probleme oder so zu reden.
Ja, das finde ich ja eh witzig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auf LinkedIn alle sagen so, ja, teil deine Fehler und alles. Und die Forschung zeigt ja, dass das ja eigentlich nur Menschen machen können und dürfen, die aber schon eine Kompetenz im Unternehmen haben. Also wo man weiß, du bist angesehen, du hast das und das schon geleistet. Wenn sich das Menschen leisten in dem Sinne, die gerade erst angefangen haben, wo man noch gar nicht weiß, taugst du überhaupt als Mitarbeiter, als Führungskraft bei uns und dann direkt am Anfang sagt, hey du, ich habe hier ne, den und den Fehler gemacht oder ich bin da und da verletzlich. Das ist ja eher was Negatives sogar dann ein. Also da vorsichtig zu sein, dass man nicht zu früh sich quasi öffnet und über alles spricht? Ist das dann so ein bisschen die Botschaft?
Ja, oder zumindest die richtige Kommunikationsform findet. Ich glaube, da muss man halt sehr vorsichtig damit sein, wie man das kommuniziert. Nicht, dass man das gar nicht machen soll, natürlich würde ich trotzdem empfehlen, das zu tun. Aber hier würde ich die KI meines Vertrauens fragen und mich da mal durchcoachen lassen. Das ist meine Situation, wie kann ich das jetzt gut kommunizieren? Weil da einfach so blauäugig reinzulaufen und ja mal so darüber zu reden, was einem spontan einfällt, würde ich sagen, kann tatsächlich eine Gefahr sein für die eigene Anerkennung als Führungskraft. Und ich stimme dir zu, das ist natürlich ein bisschen unfair, weil wir sehen, ich fand es schön, dass du das so beschrieben hast mit diesen LinkedIn-Posts. Wir sehen zum Beispiel, dass Leute, die sehr etabliert sind, auch oft nicht nur das tun können, sondern sogar profitieren. Die anderen denken dann noch, oh, viel zugänglicher, toll, dass so jemand auch mal einen Fehler macht.
So empathisch, ja.
Genau, und wenn das selber aber jemand macht, der halt einfach kein Standing hat, dann leidet er. Sieht man zum Beispiel auch bei so Einstellungsinterviews, wie man auftritt. Wenn du irgendwie der CEO bist, aber du kommst jetzt im coolen Hoodie, dann ist nice. Wenn du aber leider gerade erst einen Job suchst und so da reinrennst, denken alle, oh, vielleicht noch nicht verstanden, dass Uni jetzt vorbei ist und man sich jetzt hier mal anders anziehen sollte.
Was auch beitragen kann, was viele unterschätzen, und ich meine, das ist auch ein Gebiet deiner Forschung, worauf du guckst, ist Fairness und Gerechtigkeit. Also, dass man das Gefühl hat, man fühlt sich gerecht und fair behandelt. Und das, da gibt es ja auch eine eigene Forschung sogar zu, was das auf Motivation, Verhalten und Gesundheit für Auswirkungen hat. Unterschätzen das viele Führungskräfte? Was ist so deine Erfahrung, wenn du so in die Forschung guckst, dass eigentlich, wenn wir uns gerecht mit allen Mitarbeitenden verhalten, dass das fast noch einen genauso großen Einfluss hat quasi auf das Verhalten wie andere Faktoren?
Ja, ich glaube, es ist deswegen unterschätzt, weil man irgendwie bei Gerechtigkeit nur so an dieses eine Wort denkt. Aber Gerechtigkeit hat halt verschiedene Dimensionen. Natürlich einmal zum Beispiel, nehmen wir das Thema Gehalt. Das wäre jetzt ja einfach, da denkt man ja, gerecht ist, weiß ich nicht. Aber das ist schon die Frage, was ist gerecht? Wenn es gerecht verteilt ist und alle kriegen gleich viel, wenn es gerecht nach Leistung verteilt ist, wenn es gerecht danach verteilt ist, wie lange jemand da ist. Das heißt, da hätten wir jetzt erstmal einfach nur so die Gerechtigkeit von dem verteilten Output. Aber das ist ja nicht alles, worum sich jetzt die Diskussion drehen sollte, sondern es gibt auch noch die Prozessgerechtigkeit. Verstehe ich den Prozess dahinter? Kann ich den nachvollziehen? Ist der irgendwie fair? Die Kommunikationsgerechtigkeit. Wie ist die Transparenz? Wie wird mir das überhaupt...
Haben alle Menschen quasi die gleichen Informationen oder werden manche Informationen zurückgehalten, weil gesagt wird, du darfst sie noch nicht hören oder so, sondern nur manche Menschen?
Genau. Und das sind ja alles Punkte, die ich auch als Führungskraft erstmal mitdenken und designen kann, bevor ich denke, ja, ich kann ja eh nichts machen, das ist, der Output ist ungerecht verteilt, ich muss damit leben, die Leute fühlen sich ungerecht behandelt.
Das heißt, psychologische Sicherheit, Fairness und Gerechtigkeit, wenn man das mal in so einen Hut wirft, das kann darüber entscheiden, ob eben Teams performen oder nicht, wenn eben Leadership, Fellowship und die Strukturen auch zusammenkommen. Das können wir jetzt so erstmal als Baseline festhalten.
Ich glaube, genau, weil mit dem Thema Führung kommen ja diese ganzen anderen Sachen, Aufgaben machen, überhaupt auch eine Vision haben, natürlich noch dazu.
Jetzt zum Abschluss können wir ein bisschen mal in die Zukunft schauen. Bei Bayer ist gerade sehr viel los. Der Bayer-Chef Bill Anderson hat nach seinem Amtsantritt festgestellt, ihm ist alles zu bürokratisch, zu hierarchisch, zu erstarrt. Es dauert viel zu lange. 12 Hierarchiestufen gibt es zwischen Vorstand und Kunde. Und er sagt, so, wir müssen jetzt hier alles neu organisieren. Die klassische Hierarchie, die es bei Bayer gibt, die soll abgeschafft werden. Und autonome Teams mit Verantwortung, die sollen jetzt führen und eben arbeiten bei Bayer. Harvard Business Manager hat es jetzt groß aufgenommen, gesagt, das größte Management-Experiment aller Zeiten. Wie blickst du aus der Forschung da drauf? Weil das sagt ja eigentlich, wir wollen jetzt Leadership gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern ja vielmehr die Selbstorganisation, dieses Empowerment. Wie blickst du darauf? Funktioniert das, dass wir sagen, gut, die Mitarbeitenden können sich auch alle selbst verantworten und wir brauchen gar keine Führungskräfte mehr?
Das kann funktionieren, muss aber nicht. Also es kommt natürlich auch darauf an, in was für eine Kultur schaffe ich das oder kreiere ich das. Weil das Team sich selber führen, setzt ja schon voraus, dass sie das auch wollen. Wir hatten das Thema, wer will überhaupt noch Führungskraft werden? Wenn wir da lauter Menschen haben, die sagen, warum? Ich wurde dafür jetzt nicht eingestellt, auch nicht bezahlt. Schön, dass ihr jetzt autonome Führung wollt ohne mich. Dann ist es natürlich schwierig. Also man muss ja dann auch eine Kultur irgendwie hinkriegen, dass Menschen für sich diese Selbstführung auch sehen können und wollen. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, man muss auch sagen, es gibt ein recht altes Experiment, aber ich fand es schön, weil die haben eigentlich gefunden, ja, okay, im Prinzip auch Entscheidungen zum Beispiel, da gewinnt man gar nicht so viel an Zeit, wenn man die jetzt in so einem, weiß nicht, 11 Hierarchiestufen, was die vorher hatten, wenn man das vergleicht mit irgendwie mehr autonom strukturierten Unternehmen, weil bei dem einen dauert es zwar ewig lang, bis das diese ganzen Ebenen darauf und runter ist und sich da alle zu ausgelassen haben. Bei dem anderen dauert aber die Koordination auch ultra lang. Das heißt, die sind gar nicht zwingend unbedingt schneller. Eine interessante Frage wird jetzt sein, wird der Output dann vielleicht besser? Also bekommen wir bessere Entscheidungen? Und da ist die Forschung auch so ein bisschen so unklar, ob das wirklich so sein wird oder nicht. Das heißt, ich glaube, da sind zwei spannende Dinge zu sehen. Erstmal, werden die wirklich schneller werden oder wie lange brauchen die jetzt auch, bis sie sich dann da überhaupt so koordiniert haben, dass das funktioniert?
Genau, das heißt, er hat ja kritisiert bei seinem Amtsantritt, dass es ja zu bürokratisch ist, dass es zu viele Abstimmungen, zu viele, jeder will noch irgendwie, ne, bis jemand am Ende eine Entscheidung trifft. Das heißt, er will ja schneller werden, aber du sagst gleichzeitig, die Gefahr besteht aber, weil es eben ein, zwei Studien gibt, zwar ältere, die zeigen, wenn es zu autonom ist, dass das eben auch viel Koordinationsaufwand. Ja. Und dafür braucht man ja dann auch wieder Menschen, die das überhaupt ja koordinieren. Weil jetzt ein autonomes Team, ne, die sagen, wir haben es jetzt so entschieden. Also wer kümmert sich jetzt darum, dass all diese Teams miteinander dann sich koordinieren?
Ja, das ist immer die Herausforderung. Wer macht dann die Action? Also es gibt so ein schönes Teamrollenmodell. Belbin heißt der das gemacht hat. Und der sagt eigentlich, ja, es gibt irgendwie so People-Oriented-Rollen in Teams. Es gibt Leute, die machen eher so die Action-Oriented-Roles. Und dann gibt's eher so die Thinking-Oriented-Roles. Und so, damit so ein autonomes Team irgendwie funktioniert, bräuchte ich ja eigentlich idealerweise dann immer Leute, die sich irgendwie in jedem dieser sehen oder zumindest das übernehmen wollen. Und wenn sowas fehlt, zum Beispiel diese Action-Oriented-Roles, dann habe ich ja total das Problem, dadurch, dass es keine Führungskräfte gibt, dass bei denen vielleicht irgendwie irgendwas gearbeitet wird. Die Stimmung ist auch gut, aber es passiert nicht so richtig viel.
Ja, und eine andere Gefahr, das hat mal der Organisationssoziologe Stefan Kühl mal erzählt, der hat ja auch ein Buch drüber geschrieben, dass auch wenn man Hierarchie abschafft, dass immer so die Gefahr der Schattenhierarchie entsteht. Also zwar steht die nicht auf dem Papier, aber die Teams oder die Mitarbeitenden bilden unter sich so eine trotzdem eine Hierarchie, weil Menschen irgendwie das so ein bisschen brauchen. Wie siehst du das aus der Forschung? Also brauchen wir Führungskräfte? Weil es gibt ja ganz viele Unternehmen, die sagen, wir brauchen keine Führungskräfte mehr, alle sollen sich selbst führen und wir wollen alle autonom und Empowerment. Ich meine, du kommst ja aus dem Leadership quasi. Braucht es die Führungskräfte oder wie sieht es da in der Forschung aus? Oder gibt es keine aussagekräftige Forschung dazu?
Naja, wenn man sich das evolutionär anguckt, muss man ja einfach sagen, warum gibt es Führung? Weil die Gruppen, die Führung hatten, mehr überlebt haben. Es war einfach ein Überlebensvorteil. Weil, wenn wir da irgendwie im Wald stehen und ein Tiger kommt, können wir jetzt nicht erstmal einen langen basisdemokratischen Prozess haben, ob es jetzt eine gute Idee ist, wegzulaufen oder nicht. Und genauso in anderen Krisensituationen haben einfach die Gruppen damals, die als Menschen irgendwie durch die Wildnis gelaufen sind, besser überlebt, die jemanden hatten, der dann, den sie ausgewählt haben, der irgendwie sich dann schnell auch entschieden hat. Das heißt, evolutionär betrachtet macht das total Sinn, dass wir immer wen suchen, der dann, wenn es kritisch wird, eben schnell entscheidet.
Genau, wenn es gut läuft, ist es in Anführungsstrichen einfach.
Ja. Dann können wir auch lange diskutieren, dann ist alles gut. Aber was ist, wenn es mal schwieriger wird?
Und die haben wir ja gerade eigentlich, ne, diese Phase. Das ist jetzt ne KI oder andere Technologien, Personalabbau, wirtschaftliche Herausforderungen, gerade in Deutschland. Change-Prozesse, mit jedem Unternehmen, mit dem ich spreche, irgendwas wird gerade verändert. Das heißt, wir sind ja gerade in so einer Krisensituation.
Ja, und wenn dann es Menschen gibt, die auch in autonomen Teams natürlich das wieder mehr übernehmen, klar, dann werden die wieder oder sind die quasi diese Schattenhierarchie. Und eigentlich auch bei allen autonomen Teams, wenn man diese untersucht, ist das ja auch so, dass dann informell immer mehr, manche Leute mehr Führung übernehmen, andere weniger. Manchmal ändert sich das auch mit den Aufgaben, aber ja, dieses Bedürfnis irgendwie danach, dass schon irgendwer ein bisschen mehr koordiniert, ist definitiv da.
Und aus Forschung wäre ja aber Bayer jetzt ein mega tolles Unternehmen, wenn die jetzt nicht alles auf links drehen würden, sondern sagen wir eine Sparte, eine Unternehmensgruppe, eine Tochter, die drehen wir auf links und ne, um dann, oder? Das wäre ja für dich eigentlich aus Forschung jetzt total spannend, da rein und alles mitzumessen.
Total, obwohl man natürlich immer die Vergleichbarkeit sich dann auch überlegen müsste. Was wäre, weiß ich nicht, wenn jetzt die Juristen bleiben, wie sie sind, aber die Developer, die werden alle agil. Dann hätte man ja den Bias, dass wahrscheinlich das auch bei denen besser funktioniert, als wenn die Juristen sich jetzt umgestellt hätten.
Okay, das heißt, du willst dich auch nicht festlegen, ob es gut ausgehen wird oder nicht, sondern wir bleiben gespannt.
Wenn sie den Kulturwandel schaffen, dann habe ich da große Hoffnung rein. Aber ja, die Challenge wird sein, wie motiviert man auch Leute, dass sie dann wirklich selber führen wollen.
Fabiola, wir sind jetzt so am Ende, noch zwei Fragen. Die eine Frage, ganz praktisch. Welche drei wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn jetzt eine Führungskraft, wenn du die Chance hast, mit ihr zu sprechen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse sollte jetzt so eine Führungskraft haben, wenn es jetzt eben um gute Führung geht? Das wollen wir ja alle. Was würdest du sagen? Können auch zwei sein oder nur eine, aber was würdest du sagen, das sollte unbedingt jetzt die Führungskraft immer wieder im Kopf haben?
Der erste wäre dieses, Führung ist eigentlich Aufgaben, Beziehungsorientierung und dieses Transformationale. Mhm. Diese drei Elemente irgendwie sollte ich abdecken und da brauche ich mich auch nicht zu viel damit irgendwelchen anderen Modellen ablenken, sondern wenn ich das hinkriege, dann ist schon mal gut. Das zweite ist, man wird in Führung nicht natürlicherweise einfach dadurch besser, dass man lange Führungskraft ist, sondern die Forschung zeigt da recht eindeutig, Tenure sagt nicht Führungseffektivität vorher, sondern es kommt darauf an, möchte ich mich wirklich reflektieren und weiterentwickeln. Das heißt, zu verstehen, dass Entwicklung Teil meines Jobs ist und ich mir dafür auch die Zeit nehmen darf und quasi auch muss, ist, glaube ich, so dass der zweite wichtige Punkt, den ich mitnehmen würde. Und der dritte Punkt ist, dass man sich vielleicht nochmal erinnert einfach an die Freude, die Führung tatsächlich auch machen kann. Wir haben jetzt auch viel darüber geredet, was ist alles schwierig und was sind alles Probleme. Aber am Ende vom Tag ist es einfach auch eine unglaublich tolles Privileg, andere Menschen dabei begleiten zu dürfen. Irgendwie erstmal, dass die sich selbst entwickeln, aber vor allem auch, dass man als Team, als Unternehmen irgendwie was auf die Beine stellt. Wie cool ist das? Also, dass da irgendwas bleibt. Das ist ja eine schöne Herausforderung.
Kam das denn bei den Interviews auch raus, die ihr geführt habt? Also da ging es ja so darum, worüber beschweren sich die Führungskräfte bei den Mitarbeitern? Aber habt ihr auch das Positive vielleicht ein bisschen abgefragt, wo dann wirklich Führungskräfte vielleicht in Tränen ausgebrochen sind oder Gänsehaut bekommen, wo sie gesagt haben, ey, ich hatte diesen einen Mitarbeiter und der hat sich von A nach B entwickelt oder den konnte ich dazu begleiten und jetzt ist er, hat ein eigenes Unternehmen gegründet und also gab es solche Beispiele auch, solche Geschichten?
Auf jeden Fall. Und zwar haben wir zum einen nach so guten Followern gefragt. Und das ist schön, wie tolle Menschen einfach auch Führungskräfte in ihren Teams haben, wo sie sagen, wow, die machen mich so viel besser. Aber dann auch zum Teil Geschichten, wo Leute halt erst sozusagen schwierige Mitarbeitende waren und sie sich dann aber die Zeit genommen haben und sich mit denen hingesetzt haben und dann kam irgendwie raus, wow, die sind so, weil die persönliche Probleme haben oder irgendwie in ihrem Leben gerade total strugglen und die Führungskraft dann geholfen hat, denen zu entwickeln und dann genauso was passiert ist, dass die irgendwie rausgegangen sind, mega Karriere hingelegt haben und bis heute sagen, ja, das war meine erste Führungskraft, die damals irgendwie an mich geglaubt hat und mir diesen Weg ermöglicht hat.
Schön, dass wir nochmal so einen positiven Abschluss haben. Wir haben eine Abschlussfrage, denn das Motto der Detox Travels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anderes machen. Wenn du jetzt, ist ein bisschen wieder Spontanität gefragt, wenn du die Nummer von allen Mitarbeitenden, von allen Führungskräften und auch der HR-Abteilungen hättest und du könntest auf einen Knopfdruck eine Message quasi an alle rausschicken, was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig dann anders machen?
Also ich sitze da in so einem Unternehmen, dann habe ich so einen Knopf und dann sage ich durch so eine Durchsage quasi.
Okay, ich merke, ich habe mit einer Wissenschaftlerin zu tun, ich muss ins Detail gehen. Du sitzt in diesem Raum hier, du sitzt zu Hause auf deiner Couch und du hast alle Nummern quasi aller Mitarbeitenden, aller Führungskräfte in Deutschland. Also du bist gar nicht in einem Unternehmen, sondern als Außenstehende. Was würdest du dir grundsätzlich einfach, weil mit deiner Forschung willst du ja auch etwas bewirken. Du willst ja, dass es ja nach vorne geht. Also was würdest du dir dann wünschen von den Menschen, was wir zukünftig ab morgen, ab heute anders machen?
Optimismus würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dass wir in Deutschland schon so viel tolles Potenzial haben und einfach es ein wirklich tolles Land ist, in dem wir hier leben und arbeiten und führen dürfen. Und klar, wir Deutschen sind auch gut im Pessimismus, aber deswegen wäre mein Wunsch dieser Optimismus, dass auch die Zukunft eine coole Nummer wird, das würde ich mir wünschen.
Okay. Super. Fabiola, vielen Dank für deine Zeit. Du hast ein aktuelles Buch geschrieben mit Stefan Jansen, die Arbeit, wie wir sie mit KI neu erfinden und was für uns übrig bleibt. Du bist aber auch sehr aktiv auf LinkedIn, denn du möchtest ja die Wissenschaft ein bisschen nach außen hin kommunizieren und repräsentieren. Und du hast ja den eigenen Podcast schon angesprochen. Einmal im Monat kann man euch auch lauschen. Also man wird alles unter Fabiola Gerpott im Internet finden. Fabiola, vielen, vielen Dank.
Danke für das Gespräch.